Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 21. Juni 2023. Gleichzeitig wünsche ich Ihnen einen wunderbaren, beschwingten Start in den neuen Tag und ich werde selbstverständlich alles daran setzen, um diesen Start noch beschwingter zu machen. Deshalb beginnen wir gleich mit tollen, mit erfreulichen Nachrichten. Die Schweiz nimmt im internationalen Vergleich der Innovationsfähigkeit den Spitzenrang ein. Den Spitzenrang, das ist wichtig, vor Dänemark und Singapur. Singapur, der ganz große Aufsteiger. Die Deutschen konnten sich etwas verbessern, von Rang 10 auf Rang 11. Die Österreicher sind abgedriftet auf Platz 13, die Schweizer also hier erneut vorne, der Innovationsindex von renommierten Institutionen in Deutschland ermittelt, Bundesverband der deutschen Industrie, Fraunhofer Institut, das ist eine führende Organisation für anwendungsorientierte Forschung, Unternehmensberatungsfirma Roland Berger und das ZEW, Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung. 35 Nationen haben sie da ausgewertet, Industrienationen. Und die Zahlen, die wir jetzt beobachten, sind aus dem Jahr 2021. Die Schweiz also ganz vorne dabei. Und die Amerikaner, das finde ich bemerkenswert, haben massiv deren verloren gegenüber den Chinesen. Und das interpretiere ich als einen wichtigen Grund dafür, dass die Amerikaner auch hier auf die Chinesen losgehen, dass sie versuchen, den Technologievorsprung, den sich die Chinesen allmählich erarbeiten, dass sie den mit Boykotten und kriegerischen Maßnahmen zurückzufahren versuchen. Das wird natürlich nicht funktionieren, ist ein Stresssymptom, zeigt ihnen, dass die Amerikaner offensichtlich nicht mehr das Selbstvertrauen und das Wettbewerbsvertrauen haben, dass sie im Grunde ausstrahlen sollten. Sehr interessant, diese Entwicklung. Die Schweiz ganz vorne dabei und das ist natürlich auch wichtig, denn die Schweiz hat keine Rohstoffe. Wir sind ein armes Land und es ist ja ein Wunder, dass die Schweiz mit ihren natürlichen Voraussetzungen, lediglich Wasser ist die vielleicht wichtigste natürliche Ressource, die wir haben, dass die Schweiz einen derartigen Wohlstand erarbeiten konnte. Das ist natürlich die Folge ihrer Innovationsfähigkeit. Und die Innovationsfähigkeit ist eine Folge der relativen Not, der Beschwerlichkeit der natürlichen Voraussetzungen. In der Schweiz können Sie nicht einfach ein Loch in den Boden bohren und dann werden Sie reich. Sie müssen sich etwas einfallen lassen, Sie müssen Ihre eigenen Rohstoffe entwickeln. Stichwort Pharmaindustrie im Dienstleistungsbereich, die Banken, die wir über die letzten Jahre und Jahrzehnte allmählich kaputt reguliert und kaputt gemacht haben. Und ganz wichtig für das schweizerische Innovationsmirakel ist natürlich auch die institutionelle Grundordnung, ein Staat, der eben ihnen die Lebenslasten nicht abnimmt, der zwar stabile Rahmenbedingungen schafft und auch ein Auffangnetz produziert, aber eben die Leute müssen am Schluss dann doch noch selber arbeiten. Ganz wichtig, eine liberale, eine freiheitliche rechtsstaatliche Ordnung mit einer Eigentumsgarantie. Und die Säulen, die wir da haben, sind die direkte Demokratie, das verbirgt die Stabilität und dass die Entscheidungen wirklich von den Leuten gemacht werden, die am Schluss von diesen Entscheidungen betroffen werden. Dann der Föderalismus, der Kantönligeist, Antizentralismus und schließlich die Neutralität, die heute so schmählich und schändlich missachtet wird. Die Neutralität hat dafür gesorgt, dass die Schweiz, anders als Deutschland, anders als Italien, Frankreich und andere Länder, nicht in Kriege hineingezogen wurde. Beziehungsweise wir haben unseren Politikern immer Fesseln angelegt, dass sie nicht diesen Wahnsinn, diesen Kriegswahnsinn abziehen konnten, den sie in Europa überall beachten können. Das also ist wichtig. Die Schweiz muss an diesem Erfolgsmodell, an diesem institutionellen Erfolgsmodell festhalten, um ihre Innovationsfähigkeit bewahren zu können. Wir dürfen uns nicht unterjubeln und unterjochen lassen von der Europäischen Union. Wir müssen selbstständig bleiben. Wir müssen unser Schicksal selber in die Hand nehmen. Wir müssen das Heft und den Steuerknüppel in der Hand behalten. Komme dann noch auf dieses Thema, weil die Europapolitik beschäftigt uns heute ebenfalls. Es gibt da interessante Entwicklungen in Bern, aber auch in Brüssel, dazu dann gleich mehr. 25 Jahre Euro, kein Jubel, sondern ein Trauertag. Die Skeptiker behielten recht, der Euro war und bleibt ein Fehlkonstrukt. Ja, vor einiger Zeit waren 25 Jahre Euro ein Jubiläum. Frau von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hat da eine flammende Laudatio gehalten. Gut, das musste sie natürlich machen. Die Durchhalteparole ist sozusagen der Industriestandard der EU-Behördenrhetorik. Man muss da der etwas garstigen Wirklichkeit immer eine etwas schönere Scheinwirklichkeit überpinseln. Und sie hat also alles gelobt und hoch und in den schönsten Farben gemalt. Ein Blick in die Wirklichkeit zeigt, dass das nicht stimmt. Der Euro ist eine Fehlkonstruktion, weil er unterschiedlichste Volkswirtschaften unter eine Währung zwingt. Klar, für die Deutschen ist der Euro zu leicht, für die Italiener und für die Griechen, für die Spanier ist er zu schwer. Ist er ein Joch, ist er Senkblei? Und dort zermalmt er Industrien, während er in Deutschland der leichte, der billige Euro als Exportbooster wirkt. Allerdings auch süßes Gift, gefährlich, denn mittelfristig wird sich das rächen. Die Deutschen sind dadurch nicht gezwungen, ihre Industrie eben innovationsfähig zu bleiben, weil sie diesen Währungsbooster haben. Ganz anders auch hier wieder die Schweiz mit der eigenständigen Währung, das habe ich vorhin noch vergessen zu erwähnen, die Eigenständigkeit der Währung, nicht nur die Eigenständigkeit der Institutionen, der Schweizer Franken sehr, sehr stark, sehr hart. Und das zwingt natürlich die Firmen hier innovationsmäßig vorne zu bleiben, weil sie sonst ihre Produkte nicht verkaufen können. Also Not macht erfinderisch, nicht nur was die natürlichen Rahmenbedingungen angeht, Stichwort Ressourcen, sondern auch die Währungsrahmenbedingungen haben hier auch einen wettbewerbstreibenden Faktor. Inflationsbetrachtung, 25 Jahre Jubiläum, ja, wenn Sie in der Eurozone leben, hat Ihre Währung 41% verloren, beziehungsweise ein Kaufkraftverlust von 41%. In der Schweiz sind das nur 14%. Dann haben wir das Bruttoinlandprodukt. Interessant, das ist ja die Wirtschaftsleistung im Inland. Bei Einführung des Euro betrug der Abstand der Schweiz zur Eurozone 96%. Jetzt sind wir schon 129% über jenem des Euromittels. Die Jugendarbeitslosigkeit in der EU viel, viel höher als in der Schweiz, ebenfalls die Arbeitslosenrate viel höher, Staatsverschuldung auch exorbitant, 56% des BIP auf 42 gesunken in der Schweiz in den letzten 25 Jahren, 56% auf 42% in der Eurozone, 72,8% auf 91,6% gestiegen, also auch da sind sie nach unten gegangen. Die massive Staatsverschuldung wird die Staaten natürlich zwingen, hier immer mehr Gelder zu mobilisieren. Und wem nimmt man die Gelder weg, wenn man sie nicht hat? Natürlich den Reichen, den Wohlhabenden, den Leistungsträgern. Und deshalb können Sie in der Eurozone oder Zone davon ausgehen, dass die Abgaben und die Steuern in Zukunft weiter steigen werden. In diesem Zusammenhang sind natürlich auch diese Steuerharmonisierungspläne der OECD zu sehen, die uns auch in der Schweiz zu schaffen machen. Steuerharmonisierung, also überall die gleichen Steuern, Ausschaltung des Steuerwettbewerbs und dann die kartellmäßige kollektive Steuererhöhung. Das ist hier der Plan. Also die Schuldenstaaten, die Pleitestaaten nehmen ihren Bürgern, ihren Unternehmen immer mehr Geld weg, und das ist eine Entwicklung, die natürlich nicht aufgehen kann, und das ist leider die Realität, die wir in der Eurozone verschärft zu beobachten haben. Heute eine wichtige Sitzung des Bundesrates in Bern, eine Art Schicksalsstunde, schreiben die Medien, für Ignacio Cassis, unseren Außenminister. Er versucht da seine Paketlösung, sein Rahmenabkommen 2.0 beliebt zu machen, ein neues Verhandlungsmandat mit der Europäischen Union zustande zu bringen. Es hat jetzt über Monate hinweg Sondierungsgespräche gegeben. Und die wesentliche Erkenntnis für sie ist einfach die, das läuft in die falsche Richtung. Aus meiner Sicht, also alle, die wollen, dass die Schweiz in die EU hineinrutscht und EU-Mitglied wird, sozusagen EU-Beitritt durch die Hintertür, die sind jetzt euphorisch, die jubeln, die Medien, viele Parteien finden das natürlich gut, mit einer Ausnahme der SVP. Aber für alle, die an der Unabhängigkeit, der Selbstständigkeit der Schweiz festhalten wollen, sind das schlechte Nachrichten. Die Eckpunkte dieses Verhandlungsmandats, die Geheimpapiere sind in den Medien heute Morgen schon durchgereicht worden. Es gibt da in bestimmten Bereichen offenbar Kompromisse jetzt mit der Europäischen Union. Die EU ist bereit, hier den Linken, den Gewerkschaften ein paar Zückerchen hinzustreuen, damit die Gewerkschaften ihren Widerstand aufgeben. Und dann hätten wir in Bern eine Mehrheit für ein solches Rahmenabkommen 2.0, wobei dieser Ausdruck heute vermieden wird, um die Leute nicht abzuschrecken. Man nennt es Paketlösung, man nennt es Fortführung des bilateralen Wegs, was nicht stimmt. Bilateral heißt auf Augenhöhe, zweiseitig gleichberechtigt. Das, was die EU will und was diese institutionellen Verflechtungen und Anbindungen bedeuten, das ist eben eine Unterstellung, eine Unterwerfung der Schweiz unter EU-Recht, unter EU-Richter und auch unter EU-Sanktionen. Das ist das ganz große Problem dieses Rahmenabkommens. Und das noch größere Problem ist, dass der Bundesrat im Grunde dieser institutionellen Unterwerfung bereits zugestimmt hat. Also die Schweiz hat institutionell, die Bundesratsschweiz hat institutionell schon lange kapituliert, anstatt der EU zu sagen, ihr seid die verrückt geworden, wir können doch nicht unsere Selbstständigkeit aufgeben, wir können es doch nicht zulassen, das steht uns gar nicht zu als Bundesrat, einen neuen Gesetzgeber in der Schweiz zu installieren, in wesentlichen Teilen unserer Wirtschafts- und Sozialpolitik, nämlich die Europäische Union. Aber das ist genau das, was durch diese institutionelle Anbindung herbeigeführt werden soll, dass die EU in Zukunft in der Schweiz bestimmt, dass sie auch die Richter stellt, also die Richter der Gegenpartei sollen im Konfliktfall entscheiden. Und wenn die Schweiz sich dann weigern sollte, die Rechtsakte der Europäischen Union zu übernehmen, dann könnte die EU Sanktionen aussprechen. Ist doch komplett verrückt, dass man überhaupt so etwas macht. Das verstößt gegen unsere Bundesverfassung. Aber das ist der Trend in Bern. Das sind die meisten Parteien, die in diese Richtung laufen. Und man versucht, sich das schön zu reden, indem man sagt, ja, diese Unterwerfung wird uns dann bestimmte wirtschaftliche Vorteile bringen. Wir können dann vielleicht mehr Velopneus und Schlaftabletten in der EU verkaufen, wenn wir uns da unterstellen, wenn wir unsere Rechtsordnung mehr oder weniger gleichschalten. Aber das ist ein falscher Weg. Der Schweiz geht es besser, weil sie anders ist als die Europäische Union. Und wir müssen anders bleiben. Und die Vorstellung, dass einfach weil hier ein paar Schweizer wohnen, die sich einbilden, sie seien anders, dass wir dann auch erfolgreicher sind, das ist ein Trugschluss. Wir sind besser dran, weil wir eine andere institutionelle Ordnung haben. Das ist der ganz wesentliche Unterschied. Und wir dürfen uns da von unserer eigenen Eitelkeit nicht blenden lassen. Es ist so, weil die Schweizer gesegnet sind und weil die Schweizer in jedem System besser performen würden. Wenn wir ein System hätten, wie die Sowjetunion einst eines hatte, dann würden wir aber senkrecht das Loch herunterrasseln. Also hier werden falsche Prioritäten gesetzt. Und der Bundesrat möchte nun also mit verschiedenen Verträgen, Einzelverträgen, diese institutionelle Anbindung herbeiführen. Und wir werden sehen, wie der heute dann diese Sitzung läuft. Ich werde Ihnen das dann morgen erzählen können. Der Kapitalfehler, vielleicht noch das, der Kapitalfehler des Bundesrats besteht meines Erachtens darin, dass er eben der EU nicht ganz klar gesagt hat, dass er so eine institutionelle Unterwerfung niemals machen darf. Das ist gar nicht seine Kompetenz, denn hier ist ja die Kompetenz des Souveräns, des obersten Verfassungsorgans der Schweiz, Volk und Stände betroffen. Aber eben, was die Schweiz ist und wie der Souverän genau seine Macht zum Ausdruck bringen kann, das ist halt in der demokratischen, in der direktdemokratischen Schweiz immer wieder die Aufgabe des Volkes hier, für seine Rechte zu kämpfen. Und wenn das Volk diese Rechte preisgibt, nicht mehr ernst nimmt, ja, da muss man sich auch nicht wundern, wenn man plötzlich in der Schweiz ins Bett geht und am anderen Morgen in der EU aufwacht. Gleichzeitig hat die Europäische Union ein Papier veröffentlicht, ich habe es mal kurz angesprochen, das ist in der auf der offiziellen Website der EU nachlesbar. Das ist vom Ausschuss für auswärtige Angelegenheit des Europäischen Parlaments am 14.04.2023. Da ist ein Entwurf eines Berichts der Beziehungen zu den Beziehungen Schweiz-EU ausgelegt worden. Und das ist schon interessant, dieser Bericht, weil er zeigt die Selbstverständlichkeit, mit der die EU oder dieser Ausschuss, dieses Parlament davon ausgeht, dass im Grunde die Schweiz schon ein Mitglied der Europäischen Union sei. Also das ist die EU-Sicht und diese EU-Sicht ist erschreckend und diese EU-Sicht zeigt Ihnen auch, meine Damen und Herren, dass natürlich diese ganzen institutionellen Verbandelungen kein anderes Ziel haben aus Sicht der EU als das, die Schweiz in die EU zu einem faktischen Mitglied und Nettozahlerstaat zu machen. Das geht hier eins zu eins hervor. Und dieser Bericht ist natürlich kommentiert worden in unserem Außendepartement, im EDA, von Herrn Bundesrat Gassis. Diese Kommentare unterstehen dem Kommissionsgeheimnis. Die sind geheim, die dürfen nicht öffentlich gemacht werden. Vielleicht werden Sie dann irgendwann einmal Stellung nehmen dazu. Aber diese Kommentare zeigen doch, dass das EDA die Sache ernst nimmt und ich spüre da ein gewisses Unbehagen gegenüber diesem Bericht und dieses Unbehagen teile ich. Bei mir ist es vermutlich noch etwas größer als bei den Vertretern unseres Außendepartements. Was steht da drin in diesem Bericht zum Beispiel? Was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Also, die EU begrüßt, dass die Schweiz durch die Übernahme der EU-Sanktionen gegen Russland von ihrer traditionell neutralen Haltung abweicht. Von ihrer traditionell neutralen Haltung abweicht. Also für die EU ist die Schweiz nicht mehr neutral durch die Annahme der Russland-Sanktionen. In Bern reden sie sich zwar ein, wir sind immer noch neutral, auch wenn wir Sanktionen übernommen haben, aber das sind sie nicht und so hat es auch die EU aufgefasst. Dann geht die EU davon aus und findet das auch gut, dass die Schweiz angeblich eine engere Anbindung an die Europäische Union und an die NATO anstrebt. Also das ist neutralitätspolitisch hochrelevant. Die EU geht also davon aus, dass die Schweiz mittelfristig auch einen NATO-Beitritt ins Auge fassen möchte. Auch da eine Auffassung, an der wir natürlich mitschuldig sind, weil der Bundesrat der EU viel zu viel Hoffnungen gemacht hat, weil wir auch falsch kommunizieren, eben weil man ihnen nicht klipp und klar durchgegeben hat, dass wir diese Übernahme von Recht und diese Unterwerfung niemals zulassen werden. Also entsteht in der EU dieser Eindruck, dass die Schweiz nicht nur in die EU möchte, sondern auch, also eine engere Anbindung anstrebt, sondern eben auch in die NATO will. Dann machen sie Druck, sie möchten, dass die Schweiz noch mehr Russenvermögen konfisziert, also ihre eigene Eigentumsordnung havariert und außer Kraft setzt. Ebenfalls wird betont, dass die gemeinsame Gerichtsbarkeit die Voraussetzung für zukünftige Beziehungen sei. Die gemeinsame Gerichtsbarkeit, das heißt mit anderen Worten, das Gericht der Europäischen Union ist ausschlaggebend. Gemeinsame Gerichtsbarkeit ist ein schön färberischer Ausdruck. Die EU meint, unsere Gerichte sollen auch in der Schweiz in allen Vertragsbereichen ausschlaggebend sein. Und schließlich steht da auch noch, das Modell der bilateralen Abkommen sei überholt. Und auch das widerspricht natürlich den schönfärberischen Selbstwahrnehmungen in Bern, denn dort sagt man, diese institutionelle Anbindung diene dazu, das bilaterale Verhältnis, den bilateralen Weg fortzuführen. So wird es Ihnen auch von den Medien verkauft. Sie lesen das immer. Man sagt, ja, die Schweizer sind für den bilateralen Weg und diese institutionellen Anbindungen, die würden dann den bilateralen Weg verstetigen. So meldet es auch das Staatsfernsehen, die Arena. Sie erinnern sich, diese Filmchen, die sie machen mit den Brücken, die da aufdatiert werden müssen. Das ist hinten und vorne falsch. Das ist einfach Humbug. Für die Europäische Union ist der bilaterale, der gleichberechtigte Weg vorbei und sie möchten jetzt die institutionelle Unterordnung der Schweiz unter die EU. Und das ist nicht mehr bilateral, sondern das ist ein Herr-Knecht-Verhältnis, das ist ein Unterstellungsverhältnis und das ist das Gegenteil von einer bilateralen Beziehung auf Augenhöhe. Und da merken Sie einfach, wie getrickst und wie geschummelt und geschunkelt wird. Da müssen Sie wachsam bleiben. Also nachdem der Bundesrat 2021 das Rahmenabkommen beerdigt hat, aus Angst vor einer Ablehnung bei der Volksabstimmung, kommen Sie nun, teilen das auf, machen das in kleineren Einheiten, versuchen Sie ihnen da salamitaktikmäßig dieses Rahmenabkommen unterzujubeln. Da müssen wir aufpassen. Das wird voraussichtlich, vermutlich, höchstwahrscheinlich zu einer Volksabstimmung kommen. Und da wird sich dann zeigen, ob es der SVP und den entsprechenden Institutionen pro Schweiz gelingt, hier den Stimmbürger entsprechend zu mobilisieren und dem Schweizer Volk die Dringlichkeit dieser Problematik aufzuzeigen. Weil wenn wir da Ja sagen zu dem, dann gibt die Schweiz den Löffel ab, dann verliert sie die aus meiner Sicht wesentlichste Voraussetzung ihres Erfolgs und eben der Tatsache, dass sie besser dran ist. Was sind sonst noch Themen in der heutigen Medienlandschaft? Ja, die steigenden Strompreise geben zu reden nach dem Abstimmungswochenende. Ist unglaublich, wie jetzt das Schlag auf Schlag geht. Vor der Abstimmung hat man ihnen noch treuherzig versichert, nein, das wird dann nicht teurer, das können wir alles mehr oder weniger zum Nulltarif haben. Also die gleichen Leute, die schon einen himmeltraurigen Unsinn erzählt haben, damals bei der sogenannten Energiewende, ja, das kostet 40 Franken pro Jahr und Haushalt. Ich meine, da bist du wirklich selber schuld, wenn du denen immer noch glaubst. Die haben vor der Abstimmung gesagt, nein, das wird alles kostengünstig, die SV spinnt, das sind Fake News mit ihren Darlegungen, mit ihren Zahlen, mit ihren Horrorszenarien. Aber jetzt, zum Beispiel heute, die Hauptschlagzeile der NZZ, ja, steigende Strompreise. Und was mich dann besonders irritiert hat, im Tagesanzeiger lese ich, dass Gerhard Pfister, der Mitte-Präsident, also pro forma ein bürgerlicher Politiker, eine parlamentarische Initiative lanciert und durchgebracht hat in seiner Kommission, die den Ausbau der CO2-Abgabe fordert. Also am schweizerischen CO2-Wesen sollen die Gletscher und die Welt genesen. Dann ist ein U-Boot auf dem Weg zur Titanic verschollen. Das ist auch eine der Schlagzeilen, die Leute begeistert. Im Blick ganz weit vorne in der Boulevardzeitung. Und Joe Biden, der amerikanische Präsident, wirft Putin vor, er würde mit Atomwaffen drohen. Interessant, ich habe eine Übersetzung gelesen des Gesprächs von Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, mit Kriegskorrespondenten, und dort relativiert er bzw. schließt er das aus. Er sagt, wir sind nicht dabei, Atomwaffen einzusetzen, aber falls der Westen dies tun sollte, das entspricht ja der russischen Atomdoktrin, dann machen wir das. Vergessen wir nicht, die Briten haben Uran angereicherte Munition in die Ukraine geliefert. Und ich beobachte weiterhin mit größter Sorge, wie einfach von westlicher Seite immer mehr Öl ins Feuer gegossen wird. Aber mehr dazu dann in der internationalen Ausgabe. Übrigens, zu diesem Thema Russland und Ukraine und auch Westen, da kommt mir ein Zitat des Dalai Lama in den Sinn. Der Dalai Lama hat einmal gesagt, wenn immer ich mit einem Problem konfrontiert werde, schaue ich mir das von verschiedenen Seiten an. Ganz wichtig, das ist ja heute verboten, Sie dürfen diesen Ukraine-Konflikt nur noch von einer Seite anschauen, von der Seite, dass Putin der absolute Teufel ist und wir sind die Guten und wir müssen jetzt unsere Freiheit verteidigen. Und das wird uns regelrecht eingehämmert, hirnwäschemäßig, aber da dürfen wir nicht mitmachen, weil sonst haben Sie eine total einseitige Sichtweise. Dann Delegiertenversammlung, das vielleicht auch noch interessant für die Politik Interessierten. Die Zürcher FDP hat sich für eine Listenverbindung mit der SVP ausgesprochen im Kanton Zürich, allerdings hauchdünn, 82-81. Und ich habe da in den Berichten zum Teil recht irritierende Aussagen gelesen. Ein FDP-Abgeordneter oder ein FDP-Delegierter aus Küsnacht, also meiner Wohngemeinde, der sagt da, dass die Werte der SVP dégoûtant seien, also geschmacklos, widerlich. Also die Werte der SVP seien widerlich. Jetzt Ich bin ja noch SVP-Nationalrat und SVP-Mitglied. Und was sind die Werte der SVP? Die Werte der SVP sind im Grunde die Werte der FDP, nämlich Unabhängigkeit der Schweiz, direkte Demokratie, Föderalismus, Marktwirtschaft, Neutralität. Jetzt kann man ja der Meinung sein, dass die SVP diese Werte nicht optimal umsetzt oder sich selber widerspricht. Aber wenn ein FDP-Delegierter sagt, diese Werte seien dégoûtant, und dazu würde ich auch die Treue zum Rechtsstaat nennen, dass man den Rechtsstaat ernst nehmen muss, den Gesetzgeber ernst nehmen muss und auch die Gesetze, zum Beispiel die Asylgesetze, dass sie nicht einfach die Grenzen öffnen können nach Belieben. Das ist doch nicht dégoûtant, das ist bürgerlich, das ist geradezu freisinnig. Jonas Breuer, der Chefredaktor der NZZ am Sonntag, der muss angeblich gehen, da gab es Differenzen. Und ein Interview ist mir da auch noch ins Auge gestochen im Tagesanzeiger heute Morgen. Eine gesunde Demokratie braucht solche Gruppen, die nerven, sagt der Konfliktforscher Felix Anderl über die Klimakleber. Also unendliches Verständnis gegenüber diesen linken Krawallgruppen. Stellen wir uns einmal vor, wenn die Klimakleber von rechts kämen. Ich weiß nicht, ob dann dieser Konfliktforscher Felix Anderl immer noch von diesen positiv nervenden Gruppen sprechen würde. Ja, meine Damen und Herren, wir sind bereits bei Minute 25 angelangt. Ich möchte Sie nicht zu lange davon abhalten, den heutigen Tag zu genießen und arbeitsmäßig zu bestreiten. Deshalb lasse ich es mal hier stehen. Kommen Sie oder machen Sie mit, auch in der internationalen Ausgabe gleich im Anschluss. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns dann gleich wiedersehen. Bleiben Sie dran, bleiben Sie auf diesem Kanal, abonnieren Sie unsere App und abonnieren Sie auch diesen YouTube-Kanal. Das hilft uns in der Verbreitung, das offene Gespräch, die Diskussion in Gang zu halten gegen den Meinungsbeton, der sich um uns herum immer mehr zu verpanzern scheint. Oder vielleicht auch nicht. Kann es sein, dass wir zarte Knospen einer neuen Vielfalt erleben? Das ist ein Thema, das wir vielleicht in den nächsten Tagen dann einmal behandeln werden. Machen Sie es gut.